Also es war jetzt für einen Dokumentarfilm ein relativ großes Team, also ne, mit Tänzern und einem Choreografen und wir hatten Beleuchter und jemand fürs Kostüm. Also das ist auch etwas, wo ich davon überzeugt bin, gerade wenn man mit kleinen Budgets arbeiten muss, dass die Vorbereitung und Planung wirklich das A und O ist.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Mein Name ist Eugene und in unserer heutigen Folge werfen wir einen Blick auf den Dokumentarfilm und reden darüber, wie man sich einem sensiblen Thema filmisch nähert, wie wichtig die stilistische Entscheidung für einen Film sein kann und wie Filme den gesellschaftlichen Diskurs entfachen können. Mein heutiger Gast ist Dokumentarfilmemacherin Alina Ciranek. Genau, sie ist gerade unterwegs mit ihrem neuesten Dokumentarfilm Fassaden und für die Leute, die das sehen, wir haben nämlich ein bisschen was aufgenommen, auch in Videoform, weil wir langsam gucken, ob wir ein paar Folgen auch mal per Video ausstrahlen. Diese haben wir noch nicht per Video ausgestrahlt, aber wenn ihr bei Instagram seid, seht ihr bestimmt ein paar Kleinigkeiten aus unserem Gespräch. Und im Hintergrund sieht man nämlich einen Preis, den ihr gerade frisch gewonnen habt. Sie zeigt gerade dahin. Du kannst ja gleich mal erzählen, genau, vielleicht willst du eh nochmal darauf eingehen, was Fassaden ist, wie der Film entstanden ist und gleichzeitig aber auch, was das für ein Preis ist, den ihr gerade gewonnen habt. Aber wir haben immer eine Frage, die wir ganz am Anfang stellen, bevor wir ins Gespräch gehen, und die würde ich dich natürlich auch gerne fragen, nämlich, wie bist du denn eigentlich zum Film gekommen?
Also erstmal danke für die Einladung. Ich bin ein großer Indie-Film-Talk-Fan seit vielen Jahren und freue mich wirklich sehr über die Einladung. Wie bin ich zum Filmemachen gekommen? Ich glaube hauptsächlich durch Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen und Fleiß, weil das Talent, glaube ich, reicht nicht aus. Und diese Hartnäckigkeit, wirklich sehr lange dabei zu bleiben und Projekte zu Ende zu führen, ist seltener, als man denkt.
Vielleicht kannst du da nochmal auf eingehen, auf diesen Fleiß und diese Hartnäckigkeit. Also wo merkst du, dass du in der Branche mehr als Talent brauchst, um irgendwie voranzukommen?
Also ich war an keiner Filmhochschule. Ich habe an der Bauhaus-Uni in Weimar studiert. Das ist eine Kunsthochschule mit einer Medienfakultät. Und da ist es letztendlich das, was man selber draus macht. Und mit so einer, quasi so einem Quereinstieg ist so ein Netzwerk, wie man das bei Filmhochschulen so ein bisschen mit an die Hand bekommt, nicht gegeben. Und ich bin eben in Weimar, in Leipzig, also diese mitteldeutsche Region, die sogenannte. Wir haben keine Filmhochschule, wir haben dieses Netzwerk nicht, das muss man sich alles selber aufbauen. Und das dauert und ist teilweise mühsam. Und man muss, ich habe schon das Gefühl, man muss sich irgendwie auch beweisen. Das müssen andere sicherlich auch. Aber eben, wenn man nicht aus so einem stabilen Netzwerk kommt, wo man auch sein Team eigentlich schon in den anderen Studiengängen, wenn man sich so begleitet in den Projekten und man sich so ein Team aufbaut, das muss man erstmal machen über viele Jahre, um Leute zu finden, denen man vertraut, die auf gleicher Wellenlänge sind, die ähnliche Visionen haben. Und es gibt den dann eben auch nicht so wahnsinnig viele von uns hier.
Du hast ja erstmal was anderes studiert, ne? Du hast ja erstmal Sprachen studiert, glaube ich, ne? Und Geografie, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Und hast dann den Bogen dann zum Film gemacht. Hast du davor schon auch filmisch gearbeitet oder war das wirklich dann irgendein Moment, wo du gedacht hast, dass jetzt möchtest du doch mal in diese künstlerische Richtung gehen, in diese filmische Richtung gehen?
Ja, also ich habe Anglistik, Slavistik und Geografie studiert, noch auf Magister in Dresden. Hm. Und darin, also jetzt mal abgesehen von der Geografie, sondern in den Sprachen, Kulturwissenschaften, Literaturwissenschaften, hatte ich wirklich so meinen Schwerpunkt auf die Filmtheorie. Also es gab immer irgendein Seminar, das sich filmwissenschaftlich mit irgendetwas befasst hat. Und die habe ich alle belegt. Ich habe alle meine Hausarbeiten dazu geschrieben. Ich habe meine Abschlussarbeit zu Trainspotting geschrieben und habe dann mit so einer Handvoll Leuten, Freunden, haben wir angefangen, Filme zu machen, ganz rudimentär und sehr wild.
Ja.
Und wir haben dann irgendwann auch eine Anerkennung bekommen, also irgendjemand fand es dann gut und gab es irgendein Festival. Und das Filmfest Dresden, also hier der goldene Reiter vom Filmfest Dresden, war auch das allererste Filmfestival, auf dem ich war. Und das hat mir wirklich so eine Welt eröffnet, nicht nur was Kurzfilm alles kann, sondern was Film alles kann grundsätzlich. Und da ist schon der Wunsch gereift, vor 23 Jahren das vielleicht auch irgendwann machen zu dürfen.
Weil, ja.
Das ist schon auch ein Privileg.
Und Dokumentarfilm, war das schon gesetzt dort oder war das so, hat sich das jetzt erst so ein bisschen als dein Stil, deine Art zu erzählen entwickelt?
Nee, das war nicht von Anfang an so. Ich wollte, glaube ich, auch zuerst so ein bisschen in die szenische Richtung gehen, weil das ja alle gemacht haben und weil das auch das ist, was so was einem so zuerst anspringt.
Du hast deine Arbeit über Trainspotting geschrieben, ja.
Genau. Ja. Aber es hat sich dann, als ich dann an der Bauhaus-Uni war und da angefangen habe, Projekte zu machen, wurde das dann auch, ging es mehr in die experimentelle Richtung und wurde dann auch relativ schnell dokumentarisch. Und ich habe dann schon gemerkt, dass es nicht nur das ist, was mich interessiert, also dieser Weg, Menschen zu begegnen, Orten zu begegnen, Geschichten, authentischen Geschichten zu begegnen. Also dass mich das interessiert und dass mir das auch liegt. Also dieses Zuhören und neugierig sein auf die Menschen und ihre Geschichten und sie auch für voll zu nehmen. Also auch wirklich mit so einer, also Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und das ist geblieben.
Ja, na schön, auf jeden Fall. Also ich glaube, das merkt man ja auch in dem Film. Vielleicht können wir da jetzt mal den Bogen zum Film, zu Fassaden machen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, um was der Film geht. Das hast du bestimmt das erste Mal jetzt gemacht. Und natürlich nicht. Deswegen gerne kurz zusammengefasst, damit die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, vielleicht kurzen Einblick kriegen. Und dann gehen wir da so ein bisschen, wir nehmen das ja so ein bisschen als unsere Fallstudie, in Anführungsstrichen, um dann über das Thema zu sprechen.
Fassaden ist ein Film, ein Kinodokumentarfilm, in dem es, der eine Geschichte einer Frau erzählt, die aus einer langjährigen Gewaltbeziehung entkommt und über das System, das gesellschaftliche, politische System, das wegschaut, also Strukturen sichtbar macht, die eben diesen Frauen es unglaublich schwer machen, nicht nur aus den Beziehungen zu entkommen, sondern auch Gerechtigkeit zu finden.
Ist es die Geschichte einer Frau oder ist es mehrere, genau, vielleicht da nochmal?
Im Film ist es die Geschichte einer Frau, die aber aus vier Geschichten verwoben wurde. Also es sind vier reale Berichte von vier verschiedenen Frauen, die ich zu einer Geschichte, einer fiktiven Biografie verdichtet habe, dabei aber nichts erfunden habe. Also es sind alles Originalzitate, anonymisiert, aber es ist eben eine fiktive Biografie anhand von vier echten, authentischen Geschichten. Und diese ist dann eingesprochen von Sandra Höller. Also es ist, dass diese Frauen eben nicht als Individuen weder im Bild noch mit ihrer Stimme auftauchen, sondern das ist wirklich passiert auf einer anderen Ebene.
Und wenn wir über die Entstehung sprechen, also was war denn da zuerst? Also war da das Thema, was du angehen wolltest, oder war da zuerst die Person zum Beispiel, die du getroffen hast und da, oder wie bist du da am Anfang rangegangen oder wie kam die Geschichte zu dir?
Ja, es war wirklich das Thema. Ich habe die Statistiken gelesen, die jedes Jahr vom Bundeskriminalamt im November veröffentlicht werden, und ich habe sie 2019 gelesen. Und das war das dritte Jahr, wo sie überhaupt veröffentlicht wurden. Also die werden erst ab 2015 erhoben. 2016 wurden sie das erste Mal veröffentlicht. Und ich habe sie 2019, dann bin ich über sie gestolpert, weil ich auch das Gefühl hatte, dass plötzlich diese Zahlen präsenter sind, auch in der Berichterstattung häufiger genannt werden und darüber berichtet wird. Ich denke, das hat damit zu tun, dass 2018/19 Deutschland die Istanbul-Konvention ratifiziert hat und sich verpflichtet hat, eben für Schutz und Prävention für Frauen und Mädchen gegen Gewalt sich einzusetzen und da ganz konkret etwas zu tun. Das ist noch ein langer Weg nach wie vor. Und ich glaube, im Zuge dessen dieser Istanbul-Konvention wurden diese Zahlen auch häufiger in der Berichterstattung genannt. Und so habe ich sie gelesen und war sehr schockiert, dass diese Zahl so hoch ist. Jede vierte Frau, mindestens einmal in ihrem Leben, erfährt sie Gewalt von ihrem Partner oder Ex-Partner. Und ich habe mich gefragt, wie das sein kann in unserer aufgeklärten westlichen modernen Gesellschaft, dass diese Zahl so hoch sein kann. Und vor allem habe ich mich gefragt, also es sind ja offenbar keine Einzelfälle, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und ich habe mich gefragt, woran hängt's? Also was läuft in der Struktur so falsch, dass diese Zahlen überhaupt möglich sind? Und ich habe mich gefragt, wie es sein kann, dass ich keine Betroffenen kenne. Und ich habe so ein bisschen durchgezählt in meinem Familien-, Freundeskreis, Kolleginnenkreis. Und rein statistisch kann das natürlich überhaupt nicht sein. Und das war dann auch so. Also als ich angefangen habe zu recherchieren und so gefragt wurde, woran arbeitest du gerade so? Und ich das erzählt habe, dann habe ich dann diese Geschichten davon auch erfahren.
Das heißt, sie wurden halt auch nicht erzählt wahrscheinlich, ne? Also jetzt nicht genau. Im normalen Umfeld.
Ja, das ist alles im Verborgenen, im Privaten. Ist extrem schambehaftet, dass man das so mit sich selbst ausmacht und immer noch diesen Stempel vermeintlich fühlt, ich bin ganz alleine und es ist alles meine Schuld.
Und dann bist du dann auf, also das heißt, die Geschichten, die du jetzt da verwoben hast, die sind dann am Ende, sind die dann über diese Gespräche gekommen oder bist du denn zu zum Beispiel Treffen gegangen oder so, um da weitere Menschen zu treffen? Wie kam es denn am Ende zu diesen vier Geschichten, die du da verwoben hast?
Das war unterschiedlich. Also ich habe mit sehr vielen Frauen gesprochen, also sehr vielen, relativ, ich würde sagen, so zwischen 20 und 30 in unterschiedlicher Intensität. Und das waren Frauen aus meinem Umfeld. Es waren aber auch Frauen, die ich über die Beratungsstellen oder die Interventionsstellen, mit denen ich vernetzt wurde. Also auch bundesweit, und das war auch wichtig, auch für mich zu erfahren, es ist eben kein lokales Problem, es ist kein sächsisches Leipzig-Problem, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Genau, und ich habe dann diese vier Frauen ausgewählt, weil sie unterschiedliche Alltagssituationen beschreiben. Und ich habe sie auch danach ausgewählt, welche Worte sie dafür finden, was ihnen widerfahren ist. Und das Krasse ist, dass diese Beziehungen alle nach demselben Muster verlaufen. Also man kann wirklich wie so eine Schablone auf so eine Gewaltbeziehung legen. Und die Struktur ist exakt gleich, in unterschiedlichen Intensitäten eben und Zeiträumen, aber die Täterstrategien funktionieren alle nach demselben Muster. Und deswegen war es am Ende gar nicht so unfassbar schwer, diese Geschichten miteinander zu verweben, weil die Dramaturgie, wenn man so will, eben bei allen dieselbe ist.
Okay. Und das heißt dann, und dann dieses Verweben, das heißt, du hast denn diese Gespräche, die Interviews geführt, die hast du dann transkribiert wahrscheinlich.
Genau.
Und dann hast du die dann in einen
Bausteinmäßig.
Genau, okay.
Bausteinmäßig dann gebaut, auch natürlich geguckt, dass es, wie lang die dann sind. Also ich hätte viel, viel, viel mehr erzählen können, auch viel mehr Situationen und Wendungen. Aber genau, ich habe ja nur 90 Minuten. und genau, ich habe natürlich auch ganz viel rausgelassen, aber das war wie so ein Bausteinprinzip, dass ich dann diese Sätze zusammengefügt habe.
Und die hast du mehr so auf diese Richtung, also wie einem Hörspiel gebaut oder eher, weil am Ende wurden sie ja gelesen, oder hast du die eher filmisch gebaut, weil auch hier wieder Dokumentarfilm, in dem Fall hast du ja einen speziellen Dokumentarfilm, weil du ja wir haben noch nicht über die künstlerische Ebene gesprochen, weil du hast ja den Weg des Tanzes noch dazu gewählt, ne? Aber vielleicht kannst du gleich darauf eingehen, wie du es gestaltet hast, so rum. Aber genau, und dann komme ich danach zu meiner Frage wie hast du denn diese Baustellen angelegt? Weil du weißt ja dann schon so ein bisschen mehr als bei einem herkömmlichen Dokumentarfilm, wo du eben nicht weißt, wo dich theoretisch die Reise hinführt. Weißt du ja schon, also es ist ja schon fast eine szenische Erzählung und nicht nur eine rein dokumentarische, oder?
Das stimmt, der Film ist extrem konstruiert, also der ist auch fast mathematisch gebaut. Also der ist so ein bisschen in Kapiteln aufgeteilt. Es gibt fünf Kapitel, die eigentlich ein Standbild haben von verschiedenen Häuserfassaden. Es gibt sechs ExpertInnen, die in Berufen arbeiten, die mit betroffenen Frauen an irgendeinem Punkt zu tun haben. Also so Polizei, eine Ärztin, Sozialarbeiterin, also Psychotherapeutin, eine Rechtsanwältin. Also auch in der Chronologie. Und es gibt sieben Tanzkapitel. Also es ist wirklich ja fast mathematisch aufgebaut. Und diese Häuserfassaden und die Tanzkapitel haben eben diese Erzählebene, dieses Voice-Over von Sandra Hüller, bei dem diese persönliche Geschichte erzählt wird. Und da ich ja wusste, dass ich die Frauen nicht vor die Kamera setzen werde, brauchte ich ja eine Bildebene. Und es war auch relativ früh klar, dass ich das mit zeitgenössischem Tanz machen möchte. Weil für mich Tanz eine der stärksten künstlerischen Formen ist, weil er eben extrem direkt ist und physisch. Und der ganze Film ist auch sehr haptisch und sehr physisch. Also wir haben auf allen Ebenen die Haptik versucht beizubehalten. Also die Animationen sind ausgedruckte Papierstills, die wir bearbeitet haben und wieder in den Film eingefügt haben. Also wir haben geknittert, gerissen, gekratzt. Die Musik von Freier Ade ist handgemacht. Also das sind alles Instrumente, die sie oder eben das Quartett, Streichquartett gespielt hat. Das Sounddesign sind alles Foleys. Also da ist nichts irgendwie aus der Dosis, wurde alles mit Naturmaterialien hergestellt, diese Töne. Und eben der Tanz an sich als eben ein sehr physisches, haptisches Stilmittel. Und Tanz ist auch etwas, was man sofort begreift. Also wenn man ein Bild hat von einem Paar, erkennt man sofort eine Hierarchie oder eine Dynamik oder ein Kräfteverhältnis oder auch diese ganzen Ambivalenzen auch, also damit haben wir auch versucht zu arbeiten, so ist das noch zärtlich oder ist das schon übergriffig, weil man das nicht so sofort benennen kann, oder ist das eine ganz feste Umarmung oder ist das eigentlich weggehen lassen wollen. Also mit diesen Ambivalenzen, die man im Tanz einfach wirklich wunderbar arbeiten kann, mit dem Choreografen Sebastian Weber haben wir eben auch gearbeitet. Und man begreift einfach Tanz sofort als Bild, ohne es erklären zu müssen. Und ich wollte auch, weil ich ja einen Kinofilm machen wollte und keine Reportage, was ja auch legitim gewesen wäre, wollte ich auch einen sinnlichen Film, einen schönen ästhetischen Film machen, fürs Kino, für die große Leinwand, aber mit einem hässlichen Thema. Und da hat für mich Tanz einfach sehr gut funktioniert.
Und vielleicht auch hier nochmal die Frage, du hast, genau wie du sagst, du hast dich ja da auch wegen dem Ästhetischen dafür entschieden, aber auch, du hättest ja auch die Betroffenen mehr versuchen können, mehr vor die Kamera zu ziehen. Das ist ja eine klare Entscheidung gewesen, nicht zu tun, gehe ich mal von aus. Genau, wann stand das fest? Und dann, genau, weil dieser Bogen zwischen, du hast die Idee und dann die stilische Gestaltung, weil die Gestaltungsmittel, die du gewählt hast, da gab es ja bestimmt einen Moment, wo du dann überlegt hast, wie baue ich das auf, wie baue ich diese Geschichte auf. Gab es da den Moment, wo du dann überlegt hast, okay, ich hole Protagonisten vor das Mikro, vor die Kamera, oder gab es das gar nicht, weil du wusstest schon von vornherein, das machst du nicht?
Genau, die gab es gar nicht. Das war von Anfang an klar, dass diese, dass sie geschützt werden müssen, die Frauen. Das sind teilweise, also bis heute laufen teilweise noch Gerichtsprozesse. Hm. Das würde sicherlich nicht helfen. Das sind die Täter und die Verteidiger einfach sehr schnell dabei, das gegen die Frauen zu verwenden. Und vor allem aber wollte ich das eben auf einer anderen Ebene erzählen und weg von diesem, von diesen Einzelfällen und weg von einem Individualfällen, auch weg von diesen Zuschreibungen, die sehr schnell auch gemacht werden, wenn man eine Person sieht, ne, die ist alt oder jung oder ist blond oder hat eine Migrationsgeschichte oder einen Dialekt oder einen Akzent, die ist so gekleidet, wie auch immer, man ist einfach sehr schnell dabei, Zuschreibungen zu machen und zu bewerten. Und das passiert in der Berichterstattung nach wie vor, dass eben von Einzelfällen berichtet wird, und aber nicht von strukturellen Problemen, von einem gesamtgesellschaftlichen Problem. Und das ist auch, also das stand wirklich eigentlich als Überschrift über allem, diese Struktur oder der Mangel an Schutz in dieser Struktur sichtbar zu machen. Und natürlich ging es auch um die Geschichten der Frauen, auch um so eine Geschichte von vorne bis zu Ende zu erzählen. Ich glaube, da vieles einfach, die allermeisten von uns wissen nicht, wie so eine Gewaltbeziehung, was da alles passiert und welche Mechanismen, welche Gewaltspirale da eigentlich dahinter steckt. Und wie schwer es ist, aus so einer Beziehung überhaupt herauszukommen. Also welchen unglaublichen Mut die Frauen haben, wenn sie es dann wirklich tun. Und dass dieser Satz, warum bist du denn nicht einfach gegangen oder warum verlässt du ihn nicht einfach, dass der unglaublich naiv ist und absolut deplatziert ist. Und das versteht man aber, glaube ich, erst, wenn man weiß, welche Strategien und Strukturen dahinter stecken. Und das war so mein Anliegen, das alles so, eine Zuschauerin hat mal gesagt, der Film ist wie eine Handreichung, dass man erfährt, wie diese persönlichen Geschichten, welchen Verlauf die haben, aber auch, welche gesellschaftspolitischen Strukturen dahinter stecken, welches Hilfesystem dahinter steckt und wo es an Grenzen kommt.
Ja, nee, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Also genau, ich durfte den Film ja auch schon sehen und hatte ja auch besonders das für mich hervorgehoben als sehr, sehr stark. Ich glaube auch, wo man ja vielleicht eher relativ schnell auch die Sorge hat, weil du gerade auch davon gesprochen hast, dass man, also oder ich habe ja gefragt, ob man die Leute gezeigt oder zumindest, man kann sie auch vor der Schattenwand setzen, das ist ja egal in dem Fall, aber ob man die noch weiter nach vorne hebt oder sie eben weiter zurücksetzt und dafür mehr über das Gesellschaftliche spricht, was ich besonders stark an dem Film finde, weil der ja dadurch, genau, Handreichung ist auch ein schönes Wort dafür, der halt etwas aufmacht im Kopf, ne, und ohne zu sagen, du musst diese Person kennen, bevor du das Thema bearbeiten kannst, sondern es ist etwas, was viele Leute betrifft und dementsprechend kann man das gar nicht einer Person zuschreiben und sagen, das ist unser Protagonist in gewisser Weise. Also und das fand ich super spannend, weil das dadurch und vielleicht ist es ja auch das, was vielleicht auch da die Stärke ist, ist halt, dass du, man hat es ja auch, dass man alles, was außerhalb der Kadrierung passiert und außerhalb des Bildes passiert, ist manchmal viel, viel stärker als das, was halt wirklich auf der Leinwand zu sehen ist. Und das ist theoretisch, was ihr ja auch so ein bisschen genutzt habt, ne? Weil am Ende entstehen diese Bilder ja im Kopf und du kannst ja dann die Person theoretisch im Kopf hinzufügen und weißt, okay, nee, das ist etwas, was, wie du schon gesagt hast, jeder vierten Frau passieren kann. Dementsprechend kannst du durch, so wie du durch deinen Kopf gegangen bist und gegangen hast, okay, wen kenne ich da so, kannst du als Zuschauer des Films das auch tun, gewisserweise, ne? Und da diese Lücken halt selber füllen. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr eine Stärke.
Das ist auch bei uns im Team passiert, dass einige gesagt haben, jetzt verstehe ich, warum diese Freundin dann nicht mehr da war oder nicht mehr zum Treffen. Also der hatte da so einen komischen Freund, aber Also das war wirklich für einige aus dem Team so ein Augenöffner, auch zu im eigenen Umfeld zu sehen, ja, diese Fälle, die sind auch in meinem Umfeld.
Ja, ja. Wie siehst du denn die Rolle des Filmschaffenden genau bei so einer, bei so einem Thema, aber allgemein vielleicht auch als Dokumentarfilmschaffende Person auch gegenüber deiner Protagonistinnen, für wenn du so einen Film gestaltest?
Also ich bin immer komplett transparent. Also die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, wussten, worum es geht. Sie wussten, ich möchte einen Film machen zu dem Thema. Sie wussten, ich brauche ihre Geschichten. Sie wussten, dass sie verwoben werden. Mhm. Sie wussten, dass sie anonymisiert werden. Also ich bin da sehr, sehr offen damit umgegangen. Und dann diese vier Frauen haben auch das Drehbuch gelesen. Wir hatten dann noch Tests gemacht. Also es sind dann so zwei Kapitel entstanden, wo wir getestet haben, wie müssen wir eigentlich diese vielen filmischen Mittel dosieren, damit das nicht überfrachtet, damit das irgendwie transportierbar ist. Weil es ist ja dann schon sehr viel, also irgendwie das Voice-Over, was sehr dicht ist und sehr direkt, und dann dieser Tanz und das Sounddesign und die Musik und die Animation, und das ist einfach wirklich viel. Also diese Kapitel haben sie gesehen, und sie haben dann am Ende auch den fertigen Film gesehen. Also wir haben den dann immer zusammen geschaut und zusammen geweint und uns aber auch sehr gefreut. Also sie sind sehr, sehr stolz auf sich, auf den Film, also vor allem, dass sie auch sich ermächtigt haben, ihre Geschichte zu teilen. Und das war auch bei allen ein großes Anliegen, dieses, wenn dann, ja, wenn, also eine Protagonistin hat gesagt, wenn ihre Geschichte dazu beitragen kann, dass sich eine Frau früher Hilfe holt, dann ist es das einzig Positive an ihrer Geschichte. Und das hat mich so begleitet über die Jahre, als dieser Film entstanden ist. Also diese große gesellschaftliche Verantwortung zur Aufklärung, Mutmachung, der war auch immer da. Und warte, jetzt habe ich, glaube ich, deine Ausgangsfrage vergessen. ach ja, genau, also sie wussten alle Bescheid, also auch die ExpertInnen. Ich habe ja auch ganz viele Vorgespräche geführt, auch noch mit anderen, und sie wussten alle, dass es einen Film geben soll, und auch was mich in ihrem Arbeitsbereich konkret interessiert. Und das war, ich glaube, nur so geht's. Also vielleicht, es gibt sicherlich andere Filme, wo das vielleicht nicht so geht, aber ich arbeite so, dass alle immer Bescheid wissen und alle auch den fertigen Film sehen, bevor er in die Welt geht. Und wir alle Punkte, die vielleicht Bauchschmerzen bereiten, besprechen. Und ich glaube, das zahlt sich auch aus, weil ich musste bisher auch nie etwas ändern.
Ja, das geht ja auch so ein bisschen um Respekt und um natürlich auf der einen Seite um, ja, vielleicht Vertrauen auch, ne? Also von den Protagonistinnen, aber auch gleichzeitig von jedem, der dann vor die Kamera oder auch mit der Crew natürlich, ne? Und deswegen frage ich auch so ein bisschen von der Rolle, über die Rolle des Filmschaffenden, und das ist vielleicht das, was man ja auch den Zuhörenden oder Kolleginnen auch weitergeben kann, ne? Das merkt man immer, wie wichtig das ist. Klar, bei so einem Thema würde man denken, ja, das sollte man auch mitbedenken, auf jeden Fall. Aber das gilt ja bei jeder Art von Dokumentarfilm, meiner Meinung nach, ne? Dass man, oder auch bei jedem Film, aber besonders auch hier in dem Fall Dokumentarfilm, dass die Protagonisten begeben sich ja so ein bisschen in so eine hilflose Situation, ne, dir gegenüber als Filmschaffende, und müssen darauf vertrauen, dass du daraus was machst, was sie ja, irgendwie auch gut dastehen lässt auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig aber auch natürlich respektvoll mit ihrer Geschichte umzugehen. Und da ist genau, ich glaube, genau das, was du ansprichst, ganz wichtig, ne? Diese Offenheit und auf der einen Seite und aber auch diese Bereitschaft, wie du auch meintest, dass man da in Austausch geht, ne, mit den Protagonisten, soweit wie es geht, umzuschauen.
Ja, man kann aber auch auch nochmal mit andere Zeichen auch wirklich mitgeben. Also ich habe zum Beispiel diese Gespräche, ich hatte nie ein Mikro oder ein Aufnahmegerät, sondern ich habe die mit einem Handy aufgenommen, weil es klar war, diese Tonaufnahmen werden niemals verwendet. Und das ist auch so ein Zeichen, würde ich dann mit einem Mikro kommen, auch wenn ich die Absicht habe, das nicht zu verwenden, aber dann
ja, klar.
Muss es ja vielleicht auch nicht sein, dass man mit einer Technik ankommt. Also das,
Ja, stimmt. Und das heißt, ihr habt aber, theoretisch sind es so verschiedene Blöcke gehabt. Das heißt, ihr habt einmal, klar, die Recherchearbeit ist ein Block, aber dann habt ihr diesen Tanzteil ein paar Tagen abgedreht wahrscheinlich, ne? Und dann habt ihr die Interviews an einer Zeit abgedreht oder war das über eine längere Zeit die ganze Produktion, klar eine längere Zeit, aber wie lang war denn die Produktion am Ende?
Also der gesamte Zeitraum waren so 6 Jahre, so wirklich so von der Recherche bis zur Fertigstellung. Die Drehblöcke, wir hatten 2 größere Drehblöcke für die Tanzsequenzen, also eben so einen ersten Block für die Tests. Da hatten wir aber, das war schon auch so gedacht, dass wir, wenn wir drehen, dass das am Ende auch im Film landet. Also dass es nicht nur ein Test ist, sondern wirklich möglichst schon in der Qualität, um das dann auch in den Film zu schaffen. Das haben wir dann auch geschafft. Wir haben dann noch umgeschnitten, aber das Material ist Bestandteil des fertigen Films. Also da hatten wir 2 Drehblöcke, jeweils von 4-5 Tagen. Und 5 Tage. Und die Interviews mit den Expertinnen haben wir, manchmal hatten wir 2 an einem Tag, haben wir uns ein Studio gemietet. Manchmal war es nur eine Person an einem Tag, aber die haben wir über einen längeren Zeitraum immer wieder mal gedreht, weil das alles viel beschäftigte Leute sind und haben wir uns da auch ein bisschen nach denen gerichtet. Und die Häuserfassaden kamen relativ spät. Also die haben wir auch versucht, so ein bisschen Winter, Frühjahr und so Frühsommer zu drehen, dass wir auch darin eine Dramaturgie haben, also auch über unterschiedliche Tageszeiten. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand gesehen hat, aber auch diese Häuserfassaden haben eine Dramaturgie in sich. Das ist eben von früh am Morgen, diese erste Fassade am See, das ist sehr früh, um kurz vor 6 morgens, bis dann eben diese Plattenbauten am Abend nach dem Sonnenuntergang. Auch da ist quasi so eine Tagesdramaturgie.
Und genau, das wäre auch die Frage wegen der Konzeption. Wir hatten das gerade am Anfang kurz angesprochen gehabt. Das heißt, wie hast du das Ganze konzipiert? Mit diesen, du hast ja gesagt, so ein bisschen wie so ein Uhrwerk, hast du nicht gesagt, mathematisch hast du es genannt. Das heißt, du hattest das eigentlich die Geschichte schon, bevor du angefangen hast zu drehen, hattest du ja theoretisch schon aufgebaut. Du musstest jetzt nur noch, ich mach mal Anführungsstriche für die, die das nicht sehen, diese Blöcke füllen mit dem Inhalt. Ne? Wie weit hat sich das von der Konzeption zu dem endgültigen Schnitt, wie weit hat sich das verändert?
Nicht sehr. Das war wirklich alles so geplant. Also das ist auch etwas, wo ich davon überzeugt bin, gerade wenn man mit kleinen Budgets arbeiten muss, dass die Vorbereitung und Planung wirklich das A und O ist. Und wenn alle Bescheid wissen, war jetzt für einen Dokumentarfilm ein relativ großes Team, also ne, mit Tänzern und einem Choreografen und wir hatten Beleuchter und jemand fürs Kostüm. Also das war für einen Dokumentarfilm eigentlich relativ ein großes Team. Aber dass alle die Vision genau gekannt haben, da aus ihren Gewerken das Beste mit reingegeben haben, also das ist auch etwas, das ich gerne möchte, dass die Leute im Team sich einbringen und ihre Ideen und ihre ihre Gedanken mit reingeben, weil sie einfach ExpertInnen sind auf ihrem Gebiet. Ich bin nicht die Expertin, was Kostüm angeht oder was Licht angeht oder Choreografie angeht, sondern dass die anderen die Möglichkeit haben sie auch aufgefordert werden, das Beste aus ihrem Gewerk für dieses Projekt, für diese Vision reinzugeben. Und das hat total gut funktioniert, weil alle es so verstanden haben und wir wirklich ein, also alle haben sich da auch ein bisschen Beinen ausgerissen, um das richtig gut zu machen. Und das war schon toll. Aber ja, am Ende stand einfach alles auch auf dem Papier. Also das Voice-Over war da, das haben wir relativ früh aufgenommen mit Sandra, das war da. Wir hatten Musikentwürfe von der Komponistin. Wir hatten eben auch schon die ersten Tanzproben gehabt, wo wir auch wussten, in welche Richtung es gehen soll, wie wir die einzelnen Kapitel, wo wir da die Essenzen herausgearbeitet haben, worum es in diesem Kapitel gehen soll und wie man Bilder dafür schaffen kann. Die ExpertInnen, die hatte ich im Vorfeld alle gesprochen und das ist ja ihre tägliche Arbeit. Also sie hätten jetzt im Interview nicht viel anderes erzählt. Mhm. Ja, deswegen war eigentlich alles schon aufgeschrieben und da musste man es einfach nur gut umsetzen. Mhm.
Du hast gerade Sandra Hüller angesprochen. Wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen gehabt. Muss ich fragen, weil damit sich auch jeder, weil ich glaube, ist auch oft die Frage, ne? Auch bei so einem kleineren, auch wieder Anführungsstriche, Projekt, da denkt man immer so, Superstars wie Sandra Hüller kann man ja gar nicht anfragen, weil die keine Lust auf solche Sachen haben. Und dann habt ihr es ja auch irgendwie gemacht oder kanntet ihr sie schon davor oder wie kam da die Anfrage zustande? Und weil ich meine, es gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal so einen Wert, ne, den man halt irgendwie sonst nicht anders bekommen kann.
Ja, ich wollte sie aber vor allen Dingen unbedingt für das Projekt gewinnen, weil ich davon überzeugt war, dass sie diese Stimme, die diese Frauen bekommen sollen, unglaublich authentisch sprechen wird. Also ich wusste, dass sie all diese Palette von diesen inneren Gefühlszuständen, dass sie die einfach so abbilden wird und so lesen wird, dass das überzeugend ist.
Das heißt, du hattest sie im Kopf schon am Anfang, dass du Sandra Hüller mit. Es war jetzt nicht so, du hast es geschrieben und dann war so, mal gucken, wer passen könnte, sondern du hattest sie schon im Kopf. Okay.
Ja, ich hab das mir, also der Wunsch zumindest, der war von Anfang an da und sehr groß und das war aber auch alles noch vor dieser Oscar-Welle. Also das war wirklich noch davor. Ja. Der Anatomie eines Falls war, glaube ich, schon abgedreht, von dem wusste aber noch niemand. Ja. Der kam dann auch erst später raus. Also das war wirklich davor. Also ich habe sie schon immer einfach für eine absolut großartige Schauspielerin gehalten, nach wie vor, die eben diese Verletzlichkeit und Zaghaftigkeit und Zweifel und aber innere Stärke, also all diese Facetten, eben sehr authentisch auch in ihren Figuren immer wieder einfach auch spielen kann. Und es ist ja eine Rolle, es ist ja nicht nur ein Text, sondern es ist wirklich eine Rolle, obwohl man sie nicht sieht. Und ich wusste, sie wird das einfach genau so machen, wie ich mir das vorstelle. Also ohne zu dramatisieren oder irgendwie weinerlich zu, also einfach diese so, eben nicht diese Töne zu treffen, die deplatziert wären. Und ich habe ihre Agentur das Drehbuch geschickt, wirklich ganz offiziell und ganz klassisch, wie man das so macht, und habe ein paar Zeilen geschrieben, warum ich sie für das Projekt gewinnen möchte. Und ich hatte, glaube ich, nach 3 oder 4 Tagen eine Zusage. Es ging wirklich schnell. Ich denke, es hat ein bisschen geholfen, dass wir auch in Leipzig im Tonstudio aufgenommen haben und sie dann einfach rüberradeln konnte und nicht irgendwo hinfliegen musste, sondern dass wir auch das wirklich so unkompliziert wie möglich das auch versucht haben anzubieten.
Wie lange? Sie hat einen Tag eingesprochen dann? Oder?
Einen halben. Also sie kam super vorbereitet. Ja, also sie hat das natürlich auch total erkannt und begriffen. Und ja, wir klar. haben ein, zwei, drei verschiedene Tonalitäten ausprobiert. Sie hat auch was angeboten und es war aber relativ schnell klar, so wohin es gehen soll. Und es ist ganz erstaunlich, dass sie manche Sätze wirklich so spricht, wie die Frauen es gesprochen haben. Und sie hat die Originalaufnahmen nie gehört. Und es ist, ist erstaunlich.
Das heißt aber, ihr habt auch keinen Rehearsal gemacht oder sowas, sondern ihr seid direkt eigentlich, also du hast es rumgeschickt, hast sie davor nochmal gesprochen vielleicht oder so und dann ins Studio mit ihr oder war genau. da irgendwie, ja.
Okay. Ja.
Na schön. Klingt gut. Du hast nämlich im Vorgespräch hast du nämlich gesagt gehabt, naja, es gibt ja da gar nicht so viel zu sagen, weil es so einfach gelaufen ist. Aber ich glaube, das ist ja genau das Spannende, ne, dass man halt ermutigt, wenn man das Gefühl hat, die Geschichte passt zu der Person oder genau, was du auch gesagt hast, fand ich spannend, ne, dass du ihm nicht gedacht hattest, naja, ich frage sie mal, weil Sandra Hüller, sondern ich frage, das stimmt nicht. Du hast ja gefragt, weil Sandra Hüller, aber nicht, weil sie bekannt ist, sondern eher, weil du sagst, hey, das passt einfach aus dem und dem Grund zu der Geschichte. Und das finde ich, glaube ich, da als Gedanken da ganz spannend. Und
daran geht's ja, weiter. Ich meine, das geht ja Hand in Hand, ne? Also sie ist ja nicht umsonst Sandra Hüller, wie wir sie kennen. Also einfach, weil sie ihr Handwerk beherrscht und weil sie all dieses Skills hat und das einfach fühlen kann und diese Authentizität mit sich bringen kann. Das geht ja Hand in Hand, dass sie auch diesen Erfolg hat, den sie jetzt hat.
Das stimmt.
Das kommt nicht von ungefähr.
Wir hatten im Gespräch so ein bisschen über die Rezeption gesprochen gehabt. Ich meine, jetzt ist der Film ja so ein bisschen unterwegs schon gewesen. Deswegen würde ich einmal kurz die Rezeption rüber wandern und gleichzeitig auch so ein bisschen so die Aufgabe, ist vielleicht ist ein zu großes Wort, aber auch das, was genau wie du schon vorher gesagt hast, was Film so schaffen kann, ne? Um einen Diskurs in der Gesellschaft irgendwie aufzumachen. Es ist vielleicht bei dem Thema, würde man jetzt denken, ja, es ist wahrscheinlicher, ne? Aber ich glaube, es ist egal, was für eine Art von Film, der Diskurs kann eröffnet werden durch Filme. Und wie kam denn der Film jetzt was kam denn als Rezeption für dich zurück, so rum vielleicht? Was kam als Rezeption aus dem Publikum, was würdest du sagen, so zu dir? Und hast du das erwartet oder hast du eine ganz andere Erwartung gehabt mit dem Film?
Das ist eine gute Frage. Was habe ich erwartet? Ich habe mir das gewünscht, dass der Film ja gut aufgenommen wird, dass er genau auch das macht, was er mit mir gemacht hat oder meine Recherchereise mit mir gemacht hat. Ich hatte eine sehr steile Lernkurve. Ich bin keine Betroffene und ich wusste vieles nicht, wie das läuft. Auch ich wusste nicht, was bei einem Polizeieinsatz passiert. Ich wusste nicht, welche Hilfsangebote es gibt. Ich wusste nicht, wie sich, welche Therapiephasen es gibt und wie sie sich unterscheiden und welchen Einfluss das vielleicht auch auf Gerichtsverfahren dann hat. Also all diese Dinge, auch die rechtliche Lage, oder auch wie es vor Gericht dann auch zugeht. Das war auf jeden Fall auch ein Augenöffner. Und das hatte ich schon auch gehofft, dass es dass die Menschen, die den Film sehen, so eine Antenne entwickeln und so ein Bewusstsein entwickeln für sich, aber auch für ihr näheres Umfeld. Mhm. Und da einfach aufmerksamer sind. Die Rückmeldung, die jetzt bisher so kam, waren wirklich absolut überwältigend. Das habe ich nicht erwartet. Ich meine, so zuschauerzahlenmäßig ist noch Luft nach oben. Das ist jetzt kein Film, es ist jetzt nicht eben die Monsieur-Komödie. Den Film muss man sehen wollen. Und ich kann auch jeden verstehen, der oder die sagt, so am Ende eines Arbeitstages oder am Ende einer Woche möchte ich mich nicht noch auch damit beschäftigen müssen. Kann ich verstehen. Bisher aber jeder und jede, die den Film gesehen hat und es mir zurückgemeldet hat, war durchweg positiv. Also wir bekommen sehr unterschiedliche Rückmeldungen. Also wenn es Betroffene sind, ist da eine ganz große Dankbarkeit da. Manche sagen, eine Frau hat mal zu mir gesagt, dieser Film ist auch meine Geschichte. Also es wiederholt sich einfach, es sind einfach immer dieselben Geschichten. Danke, dass ich jetzt auch eine Stimme habe. Es ist auch eine Dankbarkeit von den Berufsgruppen, auch von der Polizei. Ich hatte mehrere Vorführungen auch zusammen mit unterschiedlichen Polizeidirektionen, die sagen, ja, wir tun viel für die Prävention, wir haben Opferschutzbeauftragte, viele wissen nichts davon, wir haben ganz wenig Mittel, viele sind absolut unterfinanziert, auch bei der Polizei, was dann auch Projekte, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, aber auch personell. Trotzdem versuchen dann Einzelne eben wirklich viel zu bewegen. Auch die Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, die sagen, danke, dass unsere Arbeit sichtbar gemacht wird. Wir brauchen Öffentlichkeitsarbeit. Und Film kann ein Teil einer Öffentlichkeitsarbeit sein. Diese große Dankbarkeit. Uns begegnet viel Wut und Empörung.
Echt, ja?
Ja, also im Sinne von, das wusste ich nicht, das macht mich wütend, dass es in unserer Gesellschaft so etwas geben kann, dem Ausmaß, da muss man doch etwas tun. Also wirklich dass so ein Aktivismusgedanke dann hochkommt. Es war doch jetzt schon einige Male so, dass Angehörige mich angesprochen haben oder auch, wir versuchen auch die Screenings mit Kooperationspartnern zu machen, also zum Beispiel mit Frauenzentren, mit Beratungsstellen, mit Ärztinnen oder eben RechtsanwältInnen, mit der Polizei, dass sie sagen, meine Tochter ist in so einer Situation, was kann ich tun? Oder eine Freundin von mir ist gerade in so einer Beziehung. Was kann ich als Freundin, ich bin keine Angehörige, was kann ich tun? Also dass er wirklich sehr praktisch sich einfach Tipps geholt werden. Es sind wirklich, wirklich tolle, bewegende Rückmeldungen.
Ja.
Auch von Männern, die sagen, ich schäme mich. Es kann nicht sein, dass hier im Saal von 50 Leuten nur 5 Männer sitzen. Das kann nicht sein. Wir müssen uns verantwortlich fühlen. Wirklich tolle Rückmeldungen, auch wirklich offenbar auch mit einer Lernkurve dann auch.
Ja, also ich frage mich gerade, weil du meintest am Anfang auch, also oder gerade eben, dass die Zahlen also noch besser sein könnten, ne? Also das heißt
die Zuschauerzahlen,
die Zuschauerzahlen, genau. Und habe mich gefragt, auch besonders bei diesem Film einfach auch durch diese Verwebung dieser wichtigen Geschichte in einer anderen Art, dass man, ich hätte gedacht, dass man dadurch ja vielleicht sogar doch mehr Leute ansprechen kann. Also ich meine in dem Sinne, dass man eben die Leute eben nicht mit, also es ist eine sehr harte Geschichte oder sehr hartes Thema, so, aber gleichzeitig, so wie ihr sie aufbereitet habt, dadurch ja vielleicht Leute ansprechen könntet, die erstmal das Thema erstmal ein bisschen mit Vorsicht genießen würden, aber dann dadurch halt angeführt werden. Also ich hätte eher gedacht, dass man danach denkt, ach verdammt, das ist ja doch ein ganz schön harter Film, aber erstmal vielleicht reinkommt mit, okay, der ist aber im Kino, ist ein Kinofilm, den man sich halt gut anschauen kann. Weißt du, was ich meine?
Weiß nicht, genau. Ja, genau. Also so ist er ja auch konzipiert, dass man, wir reproduzieren auch keine Gewalt.
Ja, genau.
Also wir zeigen keine Gewalt. Diese Tanzsequenzen, finde ich, sind unglaublich ästhetisch. Sie sind wirklich eine sinnliche Erfahrung. Auch die Musik, es ist einfach, da ist schon auch viel irgendwie ein künstlerischer Ansatz so da drin. Aber viele haben Angst vor dem Film. Also das höre ich auch immer wieder und sagen, ja, ich würde mir gerne angucken, aber ich habe Angst davor. Ich kann nur sagen, wie der Film konzipiert ist und was darin vorkommt, was ausgeklammert wird. Aber die, ja, ich kann nur bedingt irgendwie die Angst vor dem Film nehmen.
Klar.
Ich hatte auch ZuschauerInnen, die gesagt haben, ich setze mich mal nah an die Tür, falls ich eben gehen muss, dass ich schnell raus bin. Aber bisher ist niemand gegangen.
Ja. Okay, ja, ich verstehe.
Ja, aber klar, es ist ein schmaler Grat und das verstehe ich total und das wussten wir auch vorher. Also wir wussten, dass der Film nicht von alleine durch die Decke gehen wird, dass wir Tausende und Abertausende Zuschauer bekommen werden. Das wussten wir. Aber ja, klar, wir hatten aber auch natürlich alle gehofft, weil wir auch wirklich wurde gut besprochen, auch in der Presse zum Kinostart. Aber so ist es. Also es sind ja alle Ticks, ne? Es ist Dokumentarfilm, es ist über häusliche Gewalt, es ist mit zeitgenössischen Tanzen eigentlich alles so Ticks, wo man sagt so,
Lass uns noch einmal kurz, bevor wir langsam zum Schluss kommen, über Hürden sprechen. Was war denn so in dieser Produktion vielleicht Hürden, die du oder ihr überkommen musstet? Auf der einen Seite, es können finanzielle sein, es können produktionelle sein, es können auch inhaltliche sein. Und genau, wie habt ihr sie gemeistert? Und genau, was vielleicht auch, aber das kommt danach. Also vielleicht erstmal die Frage und dann was nimmst du dir mit aus dem Film? Man nimmt ja immer was mit für die nächsten Projekte, für die nächsten Projekte. Aber erstmal vielleicht, gab es irgendwas, wo du dachtest so, boah, das ist jetzt besonders schwierig umzusetzen mit den Mitteln, die wir haben oder mit den Möglichkeiten oder genau, und wie habt ihr das gemeistert?
Also ich empfinde Hürden immer nicht, also ich vergesse sie immer relativ schnell. Oder das, was nicht so gut gelaufen ist. Wir hatten in diesem Zwischenstadium, also wir hatten eine Stoffentwicklung für Recherche und eben Stoffentwicklung und dieser Zwischenschritt für die Tests, also so eine Projektentwicklung, das war relativ schwierig zu finanzieren, weil sich das niemand so richtig vorstellen konnte, dass eben die betroffenen Frauen nicht zu sehen sind, dass man sich ja dann gar nicht identifizieren kann. Und diese Tanzsequenzen, das versteht man vielleicht nicht, das trägt es nicht. Also ne, dieser Satz, das trägt es nicht über 90 Minuten oder das will keiner sehen, das haben wir ganz oft gehört. Wir hatten auch dann in der Produktion eine Finanzierungslücke, eine relativ große.
Können wir noch kurz beim Stoffentwicklung bleiben? Also das ist ganz spannend, weil das heißt, das will keiner sehen oder wie auch immer, was du gerade gesagt hast. Genau, und wie habt ihr da den geldgebenden Stellen oder den Förderern da die Sorge genommen? Oder habt ihr die genommen? Oder habt ihr das Geld über andere Wege besorgt für den Film dann? Oder wie habt ihr es denn trotzdem geschafft? Also ich habe eine Stoffentwicklungsförderung bekommen, meintest du? Ne?
Und die ging glatt. Die ging glatt, aber auch, also es wurde von der Mitteldeutschen Medienförderung auch gefördert, das ist sozusagen unsere Hausförderung hier in Mitteldeutschland und sie kannten das Projekt, das war eigentlich als Kurzfilm erstmal angedacht und ich hatte das mal gepitcht und dann hieß es, ach, vielleicht ist es doch ein Langfilm und dann, es war auch nicht wahnsinnig viel Geld, was dann in die Stoffentwicklung geflossen ist. Deswegen war das eigentlich nicht das Problem. Eben diese Tests waren schwierig zu überzeugen. Weil einige gedacht haben, das erträgt man nicht. Also das ist nicht, dass es nicht wichtig ist, nicht, dass es dass es gemacht werden muss, sondern es funktioniert als Kinofilm nicht.
Also ja, vielleicht aber auch dieser Gedanke, dass man diese Figur braucht, ne? Also das hatten wir am Anfang, ne? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man, hatten wir ja vorher darüber gesprochen gehabt, dass man da vielleicht auch das Gefühl hat, man braucht eine Art von Protagonistin, wo man das Gesehene irgendwie drauf projizieren kann, in gewisser Weise, ne? Oder?
Ja, ja. Ne? Aber wir haben ja dann, ja, wir haben das dann am Ende geschafft und wir haben diese Tests gemacht und die waren dann auch wirklich so ein Türöffner. Mm,
okay.
Also das war total wichtig, diese Tests zu machen.
Mm-hmm.
Auch, also nicht nur dann für die Produktionsförderung, sondern vor allem auch für uns als kreatives Team, um zu entscheiden, eben jedes Gewerk, wie müssen wir es dosieren, wie müssen wir drehen, damit wir all diese Elemente, die wir darin unterbringen wollen, diese gestalterischen Elemente, wie müssen die dosiert sein, damit sie ineinander greifen? Also wir hatten so ein Henne-Ei-Problem, dass die Tänzer brauchten Musik, die Komponistin brauchte irgendeine Stimmung, also die Animation brauchte die Kamera brauchte die Choreografie. Also das war wirklich so Henne-Ei-Problem, sodass wir wirklich sehr viele Gewerke parallel entwickelt haben. Und dazu war das total wichtig, diese Projektentwicklung zu haben. Und dann, also wir haben große Unterstützung von den Kulturförderern bekommen, dann auch von der Filmförderung. Wir hatten trotzdem eine kleine Finanzierungslücke, die dann am Ende, da waren wir aber schon im Rohschnitt, dann kam MDR Arte mit an Bord. Und das war also für alle dann auch ein großes Ha. so dass wir die Postproduktion auch wirklich gut stemmen konnten. Genau, bis zum Schluss dann.
Spannend. Und was nimmst du aus dem Film mit für deine nächsten Projekte? Gibt es da irgendwas, also es gibt vielleicht vieles, aber gibt es da irgendwas Spezielles, wo du denkst so, oh, das ist ein Learning, was ich jetzt beim nächsten Mal auf jeden Fall anders, besser, nochmal anders durchschauen kann oder wie auch immer?
Also sicherlich dieses, dass man das Kompromisse machen oder sich verbiegen oder dann sagen so, na gut, dann wird das irgendwie gefälliger oder irgendwie konsumierbarer, wie auch immer man das nennen will.
Mhm.
Dass das nicht der Weg ist, sondern der Film funktioniert nur, weil keine Kompromisse gemacht wurden.
Mhm.
Weil er eben so streng in seiner Form ist, weil er so reduziert ist. Und das ist das ist etwas, wo ich auch überzeugt bin, dass wenn diese Vision da ist und wenn die so gefestigt ist und auch begründet ist, dass man dabei bleiben sollte. Und ja, aber das ist auch immer wieder, und das habe ich eigentlich bei allen meinen Projekten, ist wirklich, dass die Recherche und die Entwicklung das A und O sind. Und dass Entscheidungen am Set oder während der Produktion, man trifft ständig Entscheidungen. Ne? Aber das sind kleine Entscheidungen. Aber grundsätzliche Entscheidungen, wie dieser Film funktioniert, wie die Dramaturgie ist, welche Elemente spielen eine Rolle, dass die schon vorher getroffen werden müssen und dann und die ja eben begründet sein müssen. Das ist, glaube ich, auch etwas, dass das eben sich richtig anfühlen muss. Und das ist, ich glaube, ich habe eine gute Intuition. Manchmal vertraue ich ihr nicht immer und merke dann, ach, hätte ich doch meiner Intuition doch vertraut. Das weiß ich doch, dass sie funktioniert. Aber wir sind ja nicht alle, nicht ohne Zweifel. Aber das ist schon ein guter Kompass. So, wenn man so ganz ehrlich mit sich ist und in sich hineinhört und sagt, so funktioniert das, ist das für dich, funktioniert das für dich, dass man da ehrlich mit sich ist und am Ende weiß man so, ah nee, das ist nur so 80% gut, ich mache es aber trotzdem, dass man sagt so, vielleicht kann ich da nochmal rangehen, auch wenn es weh tut.
Schön gesagt. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Ja, damit würde ich doch den Sack zumachen oder zumindest eine Klammer machen und mich bei dir bedanken für das schöne Gespräch, für den Einblick in deine und eure Arbeit in den Film Fassaden. Wo kann man denn Fassaden sehen?
Der läuft immer noch in Kinos, auf Rotzfrech Cinema www.filmhochschule.com sind alle Termine gelistet bis in den Juni. Mhm. Und wir haben dann im Herbst auf jeden Fall auch noch, das ist dann so im November oder Oktober, November, wird es auch einige Termine geben.
Und dann im Fernsehen wahrscheinlich bei Arte.
Und dann im Fernsehen, genau. Also es ist dieser Lukan-Sendeplatz irgendwann im Winter.
Vielen Dank für die ganze
Vielen
Arbeit.
Vielen Dank euch,
fürs
ja.
Dranbleiben, fürs und für das Umsetzen. Und genau, vielen Dank auch an die Zuhörenden für das Zuhören. Wir hatten gerade über Filmförderung gesprochen. Dann kann ich auch nur noch mal darauf hinweisen, dass wir seit November letzten Jahres den Deadliner haben bei uns. Also ein Tool zur Hilfe bei der Suche nach der richtigen Filmförderung. Da sind alle verschiedenen Filmförderungen gelistet nach Deadlines und ihr könnt euch da durchsuchen. Deswegen muss ich das einmal nochmal erwähnt haben. Ihr bekommt Zugang dazu, indem ihr Unterstützer vom Indie-Film-Talk werdet über Steady. Genau. Mehr Infos findet ihr natürlich dann unten in den Shownotes. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank an alle anderen auch. Und ich würde sagen, wie immer, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.